Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Das Geben und Nehmen, wie unsere Reihe hier überschrieben ist, lässt sich nirgends so gut nachvollziehen wie beim Handel. Handel ist Wandel, sagt man, oder Wandel durch Handel, womit man einen hochinteressanten Zusammenhang meint, der vom Tausch von Waren ausgehend vor allem Austausch mit sich bringt. Austausch von Kulturtechniken zum Beispiel. Damit war schon immer dem Fortschritt der Weg gebahnt und neben Waren wurden auch andere Werte in Umlauf gebracht, etwa philosophische Erkenntnisse oder Religionen. Über dieses Geben und Nehmen im Sinne von Austausch und Kulturtransfer wollen wir heute sprechen und dafür prototypisch steht die Seidenstraße. Ein Handelsweg aus uralten Zeiten mit einem unvergleichlich schönen Klang. Die Seidenstraße war ein Transportweg durch viele Länder und mehrere Kontinente und sie war eine Straße der Begegnung auch mit dem Fremden. Mein Gast im Studio dazu ist Professor Maike Wagner, wissenschaftliche Direktorin der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts. Sie hat Sinologie studiert, die Orientarchäologie ist ihr Fach und sie ist Expertin für die Seidenstraße, die sie aus einer kulturhistorischen Perspektive seit langem erforscht hat. Ich muss mich insofern korrigieren, als Sie, Frau Wagner, von Seidenstraßen sprechen. Warum, das soll meine erste Frage sein, benutzen Sie den Plural?
Ja, Frau Fischer, ich bin nicht die Erste, die den Plural benutzt, sondern der Erste war Herr Ferdinand von Richthofen, als er diesen Begriff schuf und veröffentlichte 1877. Ferdinand von Richthofen war einer der ersten deutschen Geografen, der in China unterwegs war. Und zwar, genau passend zum Thema Handel, war er mit einer preußischen Delegation unterwegs, die eben Handelsverträge abschließen wollte und sollte mit China, Japan und Siam zu der Zeit. Und er war dort mitgereist. Und er hat bereits damals erkannt, dass es sich nicht um eine Linie, um eine Schnellstraße zwischen West und Ost handelt, sondern um ein ganzes Netzwerk von Straßen. Und deshalb verwendete er auch damals schon von Anfang an den Plural.
Die legendäre Seidenstraße, deren Blütezeit von 600 vor Christus bis etwa 1200 nach Christus andauerte, trägt ja das wertvolle Gut, das auf ihr transportiert wurde, auch schon im Titel. Seidenraupen und Seidenproduktion gab es in Südchina und vermutlich gab die Seide dem Handelsweg aber auch den Namen, weil sie so weit verbreitet war und sogar als Zahlungsmittel galt.
Ja, man muss sich darunter sehr viel mehr vorstellen als einfach nur eine Stoffart, eine Materialqualität, mit der die Menschen sich bekleideten, sondern sie diente zu vielen Zwecken, weil sie leicht und eben gut zu transportieren war. Und deshalb konnte man zum Beispiel damit auch Soldaten entlohnen, die in Zentralasien Dienst taten, die vom Kaiserhaus dahin entsandt wurden, die Straßen zu sichern oder Handelsplätze zu sichern. Und so konnte man sie auf leichtem und gleichzeitig wertvollem Wege mit Seidenballen entloden, die sie dann selbst wieder eintauschen konnten in die Güter, die sie brauchten. Denn man muss sich ja immer vor Augen halten, dass, was Wirtschafts- oder Transportwissenschaftler ja auch lange schon festgestellt haben, ein Landtransport ist um ein Vielfaches teurer als Transporte über Wasserstraßen, über Meere und Flüsse. Das heißt also, die Güter, die über Land transportiert worden, mussten leicht und deshalb sehr viel wertvoller sein, damit das Ganze überhaupt noch Sinn machte.
Da sind wir schon beim Geben und Nehmen, bei der Sicherung der Transporte, beim Austausch. Die Voraussetzung für solche Handelsstraßen über Land, für diesen Landtransport, und die Seidenstraße war ja unglaubliche 7000 Kilometer lang, hat durch Wüsten und durch Schotterwüsten geführt. Die Voraussetzung war ja das etwas seltenere Gut Wasser. Man musste die Tiere tränken, man musste sich mit Vorräten versorgen. Sie beschreiben, Frau Wagner, dass die Perser das Verfahren entwickelt haben, mit dem man auch Grundwasser für solche Oasen besser transportieren, besser schöpfen konnte?
Ja, das ist etwas, was wir in Turfan auch als Archäologen gesehen haben und was Historiker und Ingenieure schon lange kennen und untersuchen. Das sind unterirdische Wassertransportwege vom Menschen angelegt. Das heißt, Brunnen werden angezapft und unterirdisch geführt, sodass weniger Wasser verdunstet wird wie aus offenen Kanälen. Und vom Berg bis in die Oase, in die tiefsten Stellen hineingeführt wird, wo das Wasser dann tatsächlich erst verbraucht wird. Und diese Technologie wurde von Persien aus, wo sie erfunden wurde, bis nach China verbreitet und ist zum Teil heute noch in Benutzung.
Und das heißt, das ist natürlich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel für diese Art von Wissenstransfer, von der wir heute handeln, beziehungsweise auch Austausch von Kulturtechniken. Was wären noch andere?
Da kann man auch in der Geschichte sehr weit zurückgehen und sehr viel essentieller auf etwas kommen, das wir auch alle kennen und benutzen und ohne das wir heutzutage gar nicht leben können. Das ist zum Beispiel Weizen. Die Getreidesorten, die in verschiedenen Teilen des eurasischen Kontinents domestiziert wurden, also vom Menschen gentechnisch verändert wurden, sodass sie sich anbauen ließen, sind ausgetauscht worden über diese Verbindungswege. Weizen zum Beispiel, das weiß man, ist im fruchtbaren Halbmond in Westasien domestiziert worden und wurde allmählich bis nach China und Japan verbreitet. Und während dieses Prozesses wurde er so verändert, dass er zum Beispiel Frost widerstehen konnte und sich leichter ausdreschen lassen konnte nach der Ernte. Nach Europa wurde der Weizen auch verbreitet und nur deshalb, weil er im vorderen Orient domestiziert wurde, können wir heute zum Beispiel Weihnachtsgebäck aus Weizenmehl herstellen.
Vielleicht, Frau Wagner, noch eine andere Aufzählung liebgewonnener Errungenschaften. Was hätten wir in Europa denn alles nicht, wenn es diese frühen Handelswege wie etwa die Seidenstraßen nicht gegeben hätte?
Oh, zum Beispiel hätten wir keine Äpfel in der Form, wie wir sie heute kennen, für den Apfelkuchen, um beim Weizen und beim Kuchen zu bleiben und beim Weihnachtsgebäck. Wir hätten weder Tee noch Reis noch Rosinen, keine Pfirsiche in der Form, wie wir sie kennen. Porzellan natürlich auch nicht, also vieles, was auch historischer Zeit schon bekannt ist, aber die frühen Formen und natürlich etwas, was auch das Getreide betrifft, zum Beispiel Hirse, die heute nicht so besonders populär mehr ist, aber die seit der Bronzezeit und vor allen Dingen im Mittelalter, also auch noch bis zum vorigen Jahrhundert, auch in Brandenburg, viele Leute ernährt hat, weil sie einfach auf kargen Böden gut gedeiht und mineralstoffreich ist.
Es geht ja um eine transkontinentale Verbindung vom Mittelmeer bis ins ferne China. Und ich würde gerne wissen, auf welche Arten und Weisen denn da transportiert wird. Können Sie einen solchen Verkehrsweg mal plastisch beschreiben? Weil es ja doch, wie ich vorher schon sagte, durch sehr unwegsames Gelände ging.
So einen Verkehrsweg zu beschreiben, dazu braucht man viele, viele Kollegen, die damit studieren. Denn von einem einzelnen durchgehenden Verkehrsweg kann man ja kaum sprechen, auch in der Vergangenheit. Es war ein segmentiertes Netzwerk aus jeweils einzelnen Strecken, die auch zur damaligen Zeit nur ganz, ganz wenige am Stück begangen haben oder beritten haben. So wie heute, nur ganz wenige von uns Abenteurer auf Fahrrädern, Motorrädern oder als Tramper machen die ganze Seidenstraße von Ost nach West und berichten darüber in den Medien. Aber im Grunde genommen geht es immer darum, dass Menschen in den Reichweiten, die sie abschreiten können oder die sie mit den damals verfügbaren Transportmitteln schaffen konnten, wirklich gemacht haben. Das heißt also, es wurde immer weitergereicht. Es gab einzelne Gebiete, zwischen denen es Kontakte gab. Und in diesen Gebieten gab es ganz unterschiedliche Transportwege. Etwas, was wir uns natürlich immer vorstellen, wenn wir das Wort Seidenstraßen hören, sind Kamelkarawanen. Nicht? Also wir sehen genau sofort die Kamele vor uns, die zusammengebunden in langer Reihe über die Sanddünen schreiten, möglichst noch bei Sonnenuntergang, also um das Ganze schön dramatisch zu machen. Natürlich waren baktrische, also zweihöckrige Kamele, lange das Transportmittel der Wahl. Das weiß man, weil sie lange Zeit ohne Wasser auskommen konnten. Also wir haben das selbst gemacht in unseren Forschungen. In den frühen 90er Jahren haben wir Kamelexpeditionen in einer der chinesischen Wüsten unternommen. Und daher weiß ich aus eigener Erfahrung, dass Kamele ja bis zu 10 Tage ohne zu trinken auskommen. Aber dann sind sie auch wirklich erledigt und ruhebedürftig und müssen aufgefüllt werden.
Sie haben davon gesprochen, dass diese Wege beritten wurde. Im Austausch zwischen Südchina und Tibet ging es beispielsweise um Tee, der von Maultieren transportiert wurde und dann gegen Pferde getauscht. Das ist ja auch interessant. Nach welchem System fand dieser Austausch denn statt? Gab es da Frühformen von Kapitalismus im Sinne von Angebot und Nachfrage, Preissteigerungen durch Knappheit und so weiter? Und wie hat man überhaupt diesen beschwerlichen Weg dorthin auch mit abgerechnet?
Ich denke, das kann man sich genauso vorstellen, wie Sie das sagen. Natürlich, Angebot und Nachfrage war von Anfang an das Triebmittel für diesen Austausch und für diesen Kontakt. Pferd war tatsächlich auch das Transportmittel der Wahl auf normalen Straßen, jetzt nicht Wüstenstraßen, sondern auf den Gebirgspässen oder auch im Flachland. Pferde brauchen Futter, also im Grunde genommen muss man gleich immer mitdenken, die großen Weideflächen, auf denen Pferde gezüchtet und ernährt werden können. Deshalb ging es auch zum Beispiel darum, in Zentralasien oder auch in tibetischen Randgebieten Weidegebiete mit im Staatswesen zu haben, um überhaupt den Antrieb finanzieren zu können und den Antrieb organisieren zu können für die Transportmittel oder für das Transportmittel Pferd. Und deshalb ist natürlich so ein Austausch Pferd gegen Tee oder Pferd gegen Seide oder Pferd gegen andere Mittel immer ein wesentliches Element des gesamten Handels über die Seidenstraßen gewesen, was häufig, glaube ich, vernachlässigt wurde. Also die Zucht und die Bereitstellung von Pferden, und zwar nicht nur für Handeltransport, sondern auch für Postwege, für Postkontakte und für militärische Unternehmungen, sind ganz, ganz wichtig.
Und das macht dann ja eben auch diese Völker für Sie als Archäologin so interessant, die sozusagen dazwischen liegen. Wir haben immer so die Angewohnheit, den Anfangs- und den Endpunkt von Karawanen oder Handelsstraßen in den Blick zu nehmen, aber viel zu wenig das dazwischen.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das viel stärker wahrnehmen und auch als Archäologen viel stärker darstellen. Nämlich in den letzten Jahren sind so viele neue Erkenntnisse hinzugekommen, was die Völker dazwischen, die häufig namenlose Völker geblieben sind, geleistet haben, um diesen transkontinentalen Handel und Kontakt am Leben zu erhalten und überhaupt erst möglich zu machen. Es gibt ein Buch, das im letzten Jahr erschienen ist, veröffentlicht von Robert Spengler mit dem Titel Fruits from the Sands, The Silk Road Origins of the Foods We Eat. Das weist ganz deutlich darauf hin, dass Zentralasien und die Seidenstraßen Anrainer dort also nicht einfach nur weitergereicht haben, was von Osten und Westen zu ihnen kam, sondern dass dort auch viele Entwicklungen überhaupt erst stattfanden. Also Weizen aus Westen kommend wurde dort zum Beispiel frostresistent gezüchtet und als Nacktweizen gezüchtet, sodass er in dieser Form erst nach Osten, also nach China und Japan, dann weitergereicht wurde. Ohne diese genetische Veränderung in Zentralasien wäre das gar nicht möglich gewesen, wäre er dort gar nicht so erfolgreich gewesen. Und zur selben Zeit kommt die Hirse, die in China domestiziert wurde, nach Zentralasien und wurde auch umgeformt, weiterentwickelt und von dort aus dann nach Westen, nach Europa weitertransportiert. Also sie haben verändert, sie haben entwickelt. Das ist ganz viel forschendes Potenzial, das bislang viel zu wenig wahrgenommen wurde. Das hängt auch damit zusammen, dass viele der Völker dort selbst keine Schrift hatten, also überhaupt nicht aufgezeichnet haben, was sie da taten und dadurch für Historiker nicht fassbar sind. Das geht nur mit archäologischen Funden, die sehr viel schwerer zu interpretieren sind als Texte.
Sie haben die Hirse genannt, die für uns heute so selbstverständlich ist, etwas anderes. Eines der anderen selbstverständlichen Kulturgüter heute ist die Hose, die auch vor vielen tausenden Jahren erfunden wurde. Von mutmaßlich wem?
Also die Hose wurde vermutlich von Bewohnern der Turfan-Oase erfunden, die vor etwa 3000 Jahren der Notwendigkeit folgend, ihre Reiter zu schützen, eine Bekleidung für den Unterkörper erfanden, eine einteilige Bekleidung.
Das heißt?
Das einteilige gegabelte Beinkleid schützte Reiter so, dass sie es auf dem Pferd auch ohne Schmerzen, ohne Reibung und Verletzung aushielten.
Sie haben, Maike Wagner, ein Projekt geleitet, das Silkwood Fashion heißt und auf den Spuren von Kleidung überhaupt und der Seidenstraße unterwegs ist. Was für Verbreitungswege lassen sich daran ablesen und was für Erkenntnisse überhaupt?
Also zunächst blieb die Nutzung der Hose immer an Reiterei gebunden. Also mit der Ausbreitung der berittenen Krieger breitete sich auch das Hosentragen in alle Weltgegenden aus und wurde ansonsten lange nicht in das normale Leben übernommen. Andere Kleidungsstücke und deren Verbreitung hängen natürlich mit verschiedenen Materialgruppen ab. Also wir haben in einer Phase des Zeitraumes, den wir untersuchen, die Ankunft von Seidenbekleidung in Turfan festgestellt, also etwa im 1., 2. Jahrhundert vor Christus kommen chinesische Seidentextilien und Seidenkleiderschnitte in diesen Raum. Da sieht man also eine Verbreitung von Ost nach Westen hin und Wolltextilien weitergetragen wurden mit den Schafzüchtern, die auf Wolle zugreifen konnten. Denn das Wollschaf ist auch ein Import von Westen nach Nordchina. Das Schaf wurde auch in Westasien überhaupt erst zu einem Wollschaf entwickelt. Das heißt also, die Unterwolle verstärkt gezüchtet und das Deckhaar abgezüchtet. Das raue Deckhaar stört bei der Bekleidungsherstellung, es piekst. Und deshalb haben wir heute vor allen Dingen ja Wolltextilien, die von Merino-Schafen stammen, also sehr weich sind. Und bis man dorthin kommt zu diesen weichen Merino-Schafen, ist es ein langer Entwicklungsprozess, der erstmal geleistet werden muss von Schafzüchtern und dann das Verspinnen und Verarbeiten des Wollgarns zu Kleidung sind alles technologische Schritte, für die es 100 bis zu mehreren tausend Jahren brauchte und die gebunden sind an die Ausbreitung des domestizierten Schafes und der Verbreitung des Wollschafes rund um die Welt.
Ich finde das alles wahnsinnig spannend. Ich würde aber gerne noch mal über die Hose und die Reiter auch das etwas dunklere Kapitel Eroberungen kurz streifen, Frau Wagner. Denn Kulturtransfer fand natürlich auch vor allem dort statt, wo eben Länder besetzt wurden. Wir denken an die Römer und den Limes hierzulande. Alexander der Große wäre ein Beispiel dafür, wie im 4. Jahrhundert vor Christus nach Osten sozusagen ausgegriffen wurde als griechischer Heerführer. Denn über diese Eroberungen fand ja auch Sprachwandel in der Region statt. Zum Beispiel Geld reiste mit, Kunst reiste mit. Welche Spuren finden Sie als Archäologin davon noch?
Da gibt es ein neues Forschungsfeld in der Archäologie, das nennt man Schlachtfeldarchäologie. Da bleibt natürlich immer sehr wenig erhalten von solchen großen Schlachten auf den weiten Feldern. Abgesehen davon, was die Waffenforschung, natürlich die archäologische Waffenforschung dazu leisten kann. Also die Weitergabe von Hochtechnologie in Gestalt von Waffen spielte natürlich eine große Rolle. Das sieht man natürlich zum Beispiel Verbreitung von Streitwagen, Verbreitung von bestimmten Axttypen, Messertypen. Alles Mögliche, was damit zusammenhängt, ist im archäologischen Befund gut erhalten. Wenn es aus Metall ist, wenn es aus Holz ist, ist es weniger gut nachweisbar, weil Holz sich in den meisten Bodenmilieus nicht erhält.
Und ein mögliches Indiz für Kulturaustausch sind aber doch wohl auch Bautechniken, die sich eben auf diese Art und Weise verbreitet haben mit den umherziehenden Völkern.
Das kann man ganz sicher so sehen. Bautechnik ist ein Metier der historischen Bauforschung, auch ein Bereich, in dem wir aktiv sind und wo es sehr, sehr interessante Studien darüber gibt, wie bestimmte Bauformen sich verbreiten mit Migrationsbewegungen, mit den Nutzern und Erbauern bestimmter Bauformen. Ganz markant ist das natürlich bei religiösen Bauten, also Tempelbauten und Palastanlagen natürlich, die auch damit verbreitet werden. Ein Beispiel, wenn ich das hier bringen darf, wir haben vor einigen Jahren eine sehr interessante Studie gemacht am Oberlauf des Gelben Flusses, also eigentlich im nordöstlichen Tibet-Plateau. Dort sind wir auf Bauformen aus Holz gestoßen, die uns zunächst mal völlig befremdlich vorkamen in einer Region, wo heute kein Wald mehr ansteht, kein Wald mehr zu sehen ist, also im Grunde genommen abgeholzt ist. Und als wir da in die Tiefe gegangen sind mit unseren Nachfragen und Forschungen, haben wir festgestellt, es handelt sich um Bauten der Sala. Das ist eine Bevölkerungsgruppe, die ursprünglich aus dem heutigen Usbekistan stammte und im Zuge der mongolischen Besiedlung des Raumes von Zentralasien nach Nordchina mitgenommen wurde sozusagen. Also Salaren gibt es heute nur noch in Nordchina, auch mit einem autonomen Kreis, und in Usbekistan gar nicht mehr. Und die haben ihre traditionelle Bauweise zweistöckig in Holzbauten und mit verschiedenen Besonderheiten mitgebracht. Und die stehen dort nun sozusagen Seite an Seite am Flussufer des Gelben Flusses neben tibetischen Bauten aus Lehm und Stein und jetzt modernen chinesischen Bauten aus Zement und Ziegeln. Das ist hochinteressant, wie die verschiedenen Bauformen sich dort mischen und wie es langsam auch zu einer Adaption an lokale Formen gekommen ist. Also das im Verlauf von 300 Jahren aufzuzeichnen, die Hausbiografien zusammen mit den Biografien ihrer Bewohner und Familien aufzuzeichnen. Das war eines der spannendsten und interessantesten Projekte, die wir überhaupt gemacht haben in den letzten 20 Jahren.
Wir sind und bleiben weiter beim Thema Geben und Nehmen in Sachen Kulturaustausch. Wenn der friedlich war, Frau Wagner, dann spielten Reiseberichte eine Rolle als Vermittler. Mich hat ziemlich beeindruckt, dass es die auch schon lang vor Christus gab. Weil wenn man sich vor Augen hielt, dass, wie ich gelesen habe, eine chinesische Delegation gut mal 4 Jahre lang nach Rom unterwegs war, dann fragt man sich, wie Politik im weiteren Sinne, wie diplomatische Beziehungen damals gepflegt wurden, wie überhaupt Verständigung stattfand.
Ich denke, mit sehr viel Geduld. Man hatte einen weiteren zeitlichen Blick und ein klares Ziel, das man über viele Jahre hinweg verfolgen konnte. Das ist etwa so, wie man auch heute noch in China beobachten kann, eine Supraplanung oder eine sehr Langfristigkeit in der Planung seiner politischen Handlungen. Und natürlich muss man sich das in einer langsameren Umgebung, wie es vor Jahrtausenden noch üblich war, auch immer so vor Augen halten. Also 4 Jahre lang auf dem Wege sein zu etwas, was man auch vielleicht wahrscheinlich vorher schon 10 Jahre geplant hat, das war einfach gang und gäbe. Da ist sehr viel mehr Überlegung und Bedenken dahinter, sehr viel mehr Absicht und auch sehr viel mehr Erlebnis auf dem Wege. 4 Jahre lang unterwegs zu sein, heißt ja auch sich verändern in 4 Jahren. Sehr viel mehr erleben und sehen, aufnehmen, lernen und dann als viel reifere auch Delegation ankommen und andere Verhandlungen führen und dann nochmal 4 Jahre zurück mindestens brauchen, um darüber Bericht zu erstatten.
Was können wir also heute über den Umgang mit dem Fremden aus den damaligen Zeiten lernen?
Sprachen lernen ist notwendig und wichtig und hilft in jedem Fall. Lernt Sprachen, Kinder. Das haben wir schon damals in der Schule von unserer Lehrerin gehört beim Russischunterricht. Sprachen lernen zieht Furchen im Gehirn und da kann man auch viele andere Sprachen später noch unterbringen darin. Die Sogter zum Beispiel, also die Haupthändler des ersten Jahrtausends nach Christus, die überhaupt dafür gesorgt haben, dass chinesische Seide zum Beispiel an den byzantinischen Hof oder auf die Krim kam.
Die Sogden, das muss man nochmal laut und deutlich aussprechen, das ist ein Volk, dessen Name ich noch nie vorher gehört habe.
Ja, sehen Sie, das ist genau der Punkt. Viele, die heute nicht mehr existieren, aufgegangen sind in anderen Völkern und praktisch verloren gegangen sind in der Geschichte, haben so viel dazu beigetragen, dass es überhaupt zu dieser Kontaktentwicklung kam, dass man sie würdigen muss und dass man unbedingt daran erinnern muss und ihnen Respekt zollen muss, was ich auch als eine meiner Hauptaufgaben sehe. Die Sprachforscher von der Berlin-Brandenburger Akademie der Wissenschaften in Berlin vom Thurfahn-Institut haben viele Schriftstücke der Sogter untersucht und haben sogdische Sprache studiert und können da sehr viel mehr Auskunft geben dazu. Aber als Archäologen sehen wir die Hinterlassenschaften der Sogder in China, nämlich ihre reich ausgestatteten Grabanlagen mit vielen Funden, sodass wir sehen können, welchen Einfluss sie hatten auch auf die Entwicklung der chinesischen Geschichte, insbesondere auf die Entwicklung des goldenen Zeitalters der Tang-Dynastie um 618. Die wäre gar nicht möglich gewesen ohne den Beitrag der Sogder aus Zentralasien, die dafür sorgten, eben dass die Kontaktbeziehungen zwischen dem türkischen Reich im Norden und den Chinesen weiter südlich davon und den baktrischen Reichen in Zentralasien funktionierte. Und dafür muss man viele Sprachen beherrschen. Sie waren Polyglott, auch Frauen und Kinder konnten schreiben, konnten sich Briefe schreiben. Das heißt, Bildung spielte eine ganz große Rolle. Und ohne Bildung, ohne Sprachen funktioniert so ein Kontakt in Vielvölkerregionen eben deutlich schlechter und deutlich bruchstückhafter als mit dieser Sprachbildung. Und dann kann man natürlich auch viele Dinge vermitteln und organisieren, wie zum Beispiel eben auch Pferdezucht, worin die Sogder dann reüssierten unter den chinesischen Kaisern.
Eine zweischneidige Botschaft höre ich heraus, Frau Wagner. Einerseits heute zu wertschätzende Errungenschaften, andererseits die Nachricht, Völker können natürlich auch untergehen. Weil Sie vorher das heutige China erwähnt haben, möchte ich gerne noch einen Ausblick in die Zukunft wagen. In letzter Zeit ist ja viel von den neuen Seidenstraßen die Rede, die China erbaut, indem es eben im zentralasiatischen Raum neue Verkehrsinfrastruktur baut. Unfassbare Summen investiert in neue Wege über Land. Es geht um Schienen, es geht aber auch allgemein um das Vordringen Chinas als geopolitische Größe. Ich schätze mal, dass Sie als Archäologin die Sache aus den vorher genannten Gründen eher gelassen sehen. Oder was ist Ihre Einschätzung dazu?
Gelassenheit ist bei all diesen Entwicklungen immer eigentlich das Beste, was man an den Tag legen kann. Und ganz einfach auch mit dem Wissen um historische Perspektiven und Möglichkeiten der Veränderungen, die in historischer Tiefe passiert sind und auch passieren werden. Wir haben natürlich auch gesehen, wie die Neuentwicklung des chinesischen Interesses an den alten Seidenstraßen einherging, auch mit Interesse an den alten Seidenstraßenkulturen. Also viele chinesische archäologische Institutionen haben begonnen, in zentralasiatischen Ländern archäologische Projekte mit den Kollegen dort vor Ort zu organisieren, Ausgrabungen zu machen, Weltkulturerbestätten zu sichern. Gleichzeitig wurde das Tianshan-Gebirge, also das Himmelsgebirge in Zentralasien, als Naturkulturerbe durch die UNESCO registriert. Das heißt also, die Region bereits weiträumig als ein Reich an Kulturerbe noch zu erhaltendes Gebiet erkannt und respektiert wurde und auch unter Schutz gestellt wurde. Es sind also nicht nur rein und ausschließlich rabiate wirtschaftliche Interessen, die da jetzt zu beobachten sind, sondern flankiert von kulturhistorischen Interessen, von Interesse der Bewahrung des kulturellen Erbes und auch der Bekanntmachung des kulturellen Erbes. Momentan sehe ich in der archäologischen Welt, dass es zu einem Aufschwung der archäologischen Arbeiten geführt hat in diesen Regionen und zur Anerkennung des regionalen Kulturerbes auch. Und das ist zunächst mal natürlich eine positive Sache. Wie sich das weiterentwickelt, kann keiner vorhersehen. Da muss man abwarten, wie das wird. Die Ansätze sind vielfältig. Sie eröffnen viele Wege und Möglichkeiten.
Sagt Maike Wagner über diese neue Form auch des Kulturaustauschs, der in diesem Fall möglicherweise wieder von China ausgeht. Maike Wagner ist Leiterin der 2009 gegründeten Außenstelle Peking der Eurasienabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts. Mit ihr sprach ich über Geben und Nehmen am Beispiel Seidenstraße. Das Interview haben wir aufgezeichnet. Hier folgt nun Kultur heute und mit Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören verabschiedet sich Karin Fischer.